Wir haben ja jetzt eine neue Serie begonnen, und zwar die Person Jesu Christi. Und heute Abend ist das Thema Jesus im Alten Testament. Wie ich eben schon gebetet habe, ist es jetzt gerade, wenn wir uns Jesus Christus angucken, oft nicht ganz so einfach. Es gibt ein sehr gutes Buch von David Yancey, das heißt Der unbekannte Jesus. Das ist durchaus empfehlenswert zu lesen für jeden Christen, gerade westlichen Christen, weil man merkt, gleich kann ich mich ein bisschen hier verstecken, weil man merkt, wie unsere Bilder doch geprägt sind von bestimmten Dingen. Und oft haben wir auch diese Herangehensweise an Jesus Christus, wenn wir mal einfach so in unserem Kopf überlegen, wie wir uns Jesus vorstellen. Ich meine, jeder von euch hat wahrscheinlich mal einen Jesusfilm gesehen oder hat in der Kinderbibel Bilder von Jesus gesehen. Und was ganz interessant ist, wenn ihr euch die mal ansieht, in wie vielen Bildern oder in wie vielen Filmen ist Jesus denn so ein typischer arabisch aussehender Jude? Wenn ihr allein mal nur das überlegt, wie Jesus aussieht, wenn ihr euch diese Bilder anschaut und wie das Gesicht in eurem Kopf dann geprägt ist, dann ist die Frage, hat der an irgendeiner Stelle in irgendeinem Film zum Beispiel diese traditionellen Schläfenlocken? Wir wissen nicht, ob Jesus die gehabt hat, aber wir wissen, dass Juden, traditionelle orthodoxe Juden, die aus Überzeugung tragen. Oder ist Jesus typisch jüdisch von seinem Aussehen her, oder ist er eher westlich geprägt, vielleicht sogar blond oder irgendwas? Ich will jetzt nicht auf irgendwas anspielen, aber Jesus war garantiert, oder kann man so sagen, garantiert nicht blond, sondern wirklich ein typischer Jude. Und von seinem Aussehen nach, von seinem ganzen Wesen, war Jesus Jude. Und das ist etwas, was wir oft in unserer Vorstellung gar nicht haben. Und so haben wir bestimmte Prägungen über Jesus Christus, mit denen wir auch an die Person Jesu herangehen. Und das kann uns durchaus schon mal die ein oder andere Erkenntnis über Jesus ja ein bisschen zuhalten, dass wir gewisse Dinge nicht erkennen. Wenn wir jetzt über Jesus im Alten Testament nachdenken oder wenn wir jetzt in diese Serie reinschauen, die Person Jesu Christi, dann ist auch das im Prinzip etwas, was man so gar nicht sagen könnte. Die Person Jesu im Alten Testament gab es in dem Maße ja gar nicht. Wenn wir sagen Person Jesu im Alten Testament, Jesus war keine Person im Alten Testament, wir werden es gleich sehen. Es gibt ein anderes Wort dafür. Jesus war eine, wie sagt man so schön, Hypostase. Hypostase ist ein Wort, was beschreibt, dass Jesus eine Erscheinungsform, eine Wesensform Gottes war. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, wenn wir ins Alte Testament reinzugehen, unsere Vorstellung aus dem Neuen Testament, jetzt unsere bildliche Vorstellung aus dem Neuen Testament mit ins Alte Testament hineinnehmen, sondern dass wir wirklich lernen und sehen, wie erscheint der Sohn Gottes, das Wort Gottes im Alten Testament. Und das ist ganz unterschiedlich, das werden wir uns gleich ansehen. Und deswegen können wir nicht von der Person Jesu im Alten Testament sprechen, weil das seinem Wesen oder auch seinem Anspruch gar nicht genügen würde. Und genauso, wenn wir von Jesus im Alten Testament sprechen, werden wir auch gleich noch sehen, im Alten Testament hieß Jesus nicht Jesus. Sehen wir gleich noch, den Namen hat er erst später bekommen. Drei Dinge, wo ich denke, dass uns die so mal begrifflich sein sollten, ihr müsst auch nicht mitschreiben, wer die PowerPoint-Präsentation haben möchte, die schicke ich dem gerne zu. Es ist sehr viel Stoff, was ihr heute Abend bekommen werdet. Ich hoffe, ihr seid wach. Deswegen habe ich auch gedacht, ich mache das mal so, dass ihr gucken und hören könnt, weil sonst, glaube ich, klingt man sich irgendwann aus, weil das so viel Information auch ist, die man gar nicht so gut verarbeiten kann. Jesus im Alten Testament, drei Punkte, die ich mal so aufstellen möchte. Erstens, als der Handelnde, der Tätige und sichtbare Gott. Das Zweite, als Zentrum der alttestamentlichen Symbolik. Auch das ist etwas, wo Jesus sozusagen im Alten Testament erscheint, auch wenn er nicht als Person erscheint, aber das sehen wir auch später noch. Und das Dritte, als Ziel der alttestamentlichen Prophetie. Dazu werden wir uns heute Abend sicherlich nichts anschauen, weil da kommen wir gar nicht mehr hin, das ist einfach zu viel. Also wenn man sich das Alte Testament von Anfang zum Ende durchliest, dann sieht man an vielen Stellen, dass Jesus sprichwörtlich aus dem Wort, aus der Bibel herausspringt, auch wenn er so gar nicht dort genannt ist. Das Wichtige, was Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 30, und das ist etwas, was wir immer im Kopf haben müssen, ich und der Vater sind eins. Das sagt Jesus von sich. Und das ist ja das, was viele Menschen auch ablehnen, dass Jesus die Gottheit Gottes hat. Zeugen Jehovas zum Beispiel, haben wir auch darüber gehört. Und dass Jesus wirklich den Anspruch Gottes auch erfüllen kann, weil er Gott ist in seinem Wesen. Natürlich sagt Gott, du bist mein Sohn, werden wir gleich noch was sehen, aber diese Einheit, die können wir nicht trennen. Und ich glaube, deswegen ist es auch heute Abend gut, wenn wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive heraus betrachten. Ein paar Dinge, von denen ich denke, die wichtig sind, wenn wir ins Alte Testament schauen und da mal ein paar Informationen aus dem Neuen Testament. Die Schrift, das heißt das ganze Alte Testament, zeugt von Jesus. Und das bestätigt einfach das Neue Testament. Johannes 5, 39, da sagt Jesus selbst, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Also Jesus selbst bestätigt, das, was im Alten Testament geschrieben ist, zeugt von ihm, geht auf ihn hin. Und das ist für uns ganz wichtig. Also wenn wir das Alte Testament lesen, müssen wir immer, weil wir Christen, wir haben es ja gut, dann müssen wir immer einen Blick ins Neue Testament werfen, weil wir dort die Erfüllung dessen, was im Alten Testament geschrieben ist, sehen. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann ist es durchaus gut und hilfreich für uns, wenn wir zurückschauen und gucken, wo kommt das denn her? Also wir dürfen die beiden nicht trennen, auch wenn viele das machen. Das Alte Testament ist ja kein überholtes Testament in dem Sinne, dass es jetzt als gelöscht würde, sondern natürlich, die Dinge des Alten Testamentes sind für uns als Christen nicht mehr relevant in vielen Bereichen. Nicht in allen, aber in vielen Bereichen. Zum Beispiel haben wir die Speisevorschriften oder diese Dinge nicht, haben wir ja auch im Korintherbrief von gehört. Aber das Alte Testament zielt wirklich und baut auf Jesus hin auf. Und deswegen ist es unabänderlich, wenn man das Alte Testament verstehen will, dass man guckt, wie ist es dann in Jesus erfüllt. Ich habe zu Hause ein Buch, der Messias im Alten Testament. Das geht über den Glauben der Juden. Das, was der Jesus hier gesagt hat, dass sie in den Schriften glauben, ewiges Leben zu haben, das hat teilweise so abstruse Auswirkungen, dass die Juden sich in ihrem Schriftbemühen Konstellationen zusammengezimmert haben, die so kompliziert waren, dass die Jesus nachher gar nicht mehr erkannt haben. Also die haben wirklich das Leben in den Schriften gesucht, aber die Schrift an sich gibt uns ja nicht das Leben, sondern der, von dem die Schrift zeugt, gibt uns das Leben. Und das ist ja auch so wichtig für uns, dass wir aus der Schrift Jesus kennenlernen, damit wir aus Jesus das Leben haben. Lukas 24, Vers 27, da geht es um die Emmaus-Jünger. Und auch das ist etwas, wo ich sehr gerne dabei gewesen wäre. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also den Abend hätte ich gerne mit den Emmaus-Jüngern damals geteilt. Also auch wieder eine Bestätigung, dass das Alte Testament von Jesus redet. Und der Paulus, das lesen wir in Apostelgeschichte 28, 23, als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, und zwar aus dem Gesetz Mose, als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Und bei den Propheten habe ich jetzt auch die Psalmen dazu geschrieben. Wenn man zum Beispiel mal Psalm 22 liest, das ist die Kreuzigung, die wird im Psalm 22 schon beschrieben. Und zwar nahezu detailgetreu, obwohl der David noch überhaupt nicht wissen konnte, wie das später erfüllt wird. Aber auch Apostelgeschichte Kapitel 2 sagt, dass David ein Prophet war. Und so finden wir in den Psalmen ganz viele prophetische Hinweise auf Jesus Christus, die sich auch später in Jesus erfüllt haben. Also ganz wichtig, das Alte Testament zielt auf Christus hin. Und wenn wir im Alten Testament nachschauen, finden wir Jesus. Eine zweite Sache, die wir bedenken müssen, wenn wir das Alte Testament sehen, Menschen sagen ja, es gibt halt nur einen Gott und Gott ist nicht geteilt. Aber wenn wir uns mal ein paar Verse im Alten Testament ansehen, die sind schon sehr spannend. Da kommt es ein bisschen drauf an, auch was für eine Übersetzung ihr habt. Nicht alle Übersetzungen geben den Text, so wie er wirklich gemeint ist, auch wieder. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mir eine Elberfelder gekauft habe. Der erste Vers ist im Luther falsch übersetzt. Wenn wir zum Beispiel 1. Mose 19, 24 lesen, und ich habe das überschrieben mit der zweifache Gott. Ich habe zuerst überlegt, der zweigeteilte Gott oder der doppelte Gott, aber das ist es ja nicht, sondern Gott ist einer. Aber einer, der sich sozusagen zweifach offenbart. Das lesen wir 1. Mose 19, 24. Da steht, da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Von dem Herrn ist im Luther weggelassen, da gibt es nur einen Herrn. Aber hier im Urtext haben wir, also eine alte Luther 1912, da gibt es auch noch zwei Herren. Aber hier sehen wir, dass der Herr von dem Herrn Feuer regnen lässt. Jetzt ist die Frage, hat er sich da irgendwie verschrieben? Aber gehen wir weiter. Psalm 45, Vers 8, und das wird auch nachher wieder in Hebräer Kapitel 1 zitiert. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Also das wird im Hebräer Kapitel 1 zitiert. Also wenn wir jetzt sagen, er hat sich irgendwie vertan mit zweimal Gott, dann hat er sich hier nochmal vertan, und zwar jemand ganz anders. Auch David redet hier zweimal von Gott, also von einer Persönlichkeit oder von einer Wesenserscheinung Gottes, die sich doppelt offenbart. Amos 4, Vers 11, da spricht Gott, ich, deswegen habe ich es mal in Klammern gesetzt, der Herr, habe eine Umkehrung unter euch angerichtet, wie die Umkehrung Gottes von Sodom und Gomorra. Amos bezieht sich auf Sodom und Gomorra und spricht auch hier zweimal von Gott, zweimal von dem Herrn. Sacharja 3, Vers 2, und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Auch ein Vers, der sich uns eigentlich erstmal gar nicht so erschließt. Sacharja 10, Vers 12, so werde ich sie stark machen in dem Herrn und nur in seinem Namen werden sie leben, spricht der Herr. Also wenn wir uns die Verse jetzt ansehen, dann müssen wir uns doch fragen, wie ist es denn, wenn Gott sich nur als einer äußern würde? Sind die Verse dann fehlerhaft? Widerspricht sich die Bibel? Oder sehen wir hier schon die Äußerung Gottes, die darauf hindeutet, dass Gott sich zweifach offenbart? Wenn wir gleich das weiter betrachten, dann merken wir, wie das, was wir hier als Grundlage auch bekommen, wie sich das nachher wirklich zu einem Bild formt. Das wird nachher ein Guss. Wenn wir das als Basis haben, verstehen wir viele Dinge, die wir sonst nicht verstehen würden. Also so diese erste Voraussetzung eben, die wir hatten, die Schrift zeugt von Jesus, das Alte Testament, jetzt der zweifache Gott im Alten Testament. Und jetzt ein dritter Punkt, der sichtbare und der unsichtbare Gott im Alten Testament. 2. Mose 24, 9, Vers 11, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Das ist ein wunderbares Bild. Das ist auch das, was wir später im Himmel wiederfinden werden. Wenn wir Gott schauen dürfen, mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Und das findet sich dann auch im Tempel, wo die Schaubrote liegen, dass wir auch sehen, Gott genießt die Gemeinschaft mit seinen Kindern beim Essen und beim Trinken. Auch Jesus, er hat so oft mit den Menschen und mit den Jüngern Gemeinschaft gehabt, dass die gesagt haben, er ist ein Fresser und ein Säufer. Das haben die Pharisäer gesagt, nein, nicht ich. Das ist in der Bibel festgehalten. Er hat gesagt, zuerst zu Johannes, der kasteit sich, da sagt ihr, er ist von Sinnen. Ich habe Gemeinschaft mit den Leuten, da sagt ihr, ich bin ein Fresser und ein Säufer. So redeten die Menschen von Jesus. Und so schätzt Jesus die Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das Interessante aber jetzt, wenn wir weitersehen, 2. Mose 33, 18 bis 23, Mose aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das ist ein wunderbarer Abschnitt, in dem das steht, wie eng Mose mit Gott vertraut ist. Und Gott antwortet, ich werde all meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Yahweh von dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist dein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Also wie verstehen wir das? Widerspricht Gott sich? Wie können die Ältesten vor Gott sitzen und Gott schauen, wenn Gott anschließend sagt, kein Mensch kann mich schauen? Und wie selbst der Mose Gott in der Intimität, die er hatte, in den 40 Tagen, die Gott mit Mose zusammen ist, wo das Volk abtrünnig wird, aber Mose eine ganz intime Beziehung zu Gott hat, wenn Gott da sagt, Mose, du kannst mich nicht sehen. Das ist ein Widerspruch, wenn wir Gott auf etwas reduzieren, was er nicht ist. Wir werden weitersehen, genauso wie der Jakob zum Beispiel, 1. Mose 32, 31, wo Jakob mit dem Engel ringt. Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Also ein klares Zeichen darauf, dass das, was wir vorher gesehen haben, sich auch hier wiederfindet. Dass Gott sich unterschiedlich offenbart. Gott, der Vater, der verborgen ist, den kein Mensch sehen kann, so wie der zu dem Mose sagt. Aber Gott, der sich offenbart, der sich im Sohn nachher zeigt und dadurch den Menschen begegnen kann. Also das sind so drei Dinge, wo ich denke, dass wir die im Kopf haben müssen. Die Schrift zeugt von Jesus, der zweifache Gott und dann der sich in dem sichtbaren und dem unsichtbaren Gott im Alten Testament offenbart. Jetzt fangen wir an. Das sind gute, lange Vorrede, gibt nachher was Sinnvolles hoffentlich. Jesus, der handelnde, sichtbare Gott. Also die drei Punkte, wir werden uns zwei ansehen. Jesus, der handelnde und sichtbare Gott und Jesus als das Zentrum der alttestamentlichen Symbolik. Der erste Punkt, Jesus, der handelnde, sichtbare Gott. Ich bin froh, wie ich hier das Thema bekommen habe, weil da wusste ich schon was zu. Wer sich erinnert, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, Kolosser 1, Vers 15 bis 17, das ist genau das Thema, was ich auch damals schon weitergegeben habe. Wer da noch ein paar Informationen näher zu haben will, kann sich die Predigt nochmal anhören. Vielleicht kommt das ein oder andere euch jetzt bekannt vor, aber ist für mich ganz, ganz wichtig und deswegen, einige von euch haben es bestimmt noch nicht gehört, deswegen möchten wir damit einsteigen, zumindest zumal die Bibel damit einsteigt. Also, was hat Jesus mit der Schöpfung zu tun? Jesus, und das sagt die Bibel uns, Jesus ist der Schöpfergott. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott. Wenn wir das richtig betrachten, also wenn es richtig übersetzt ist, steht da nicht am Anfang, sondern im Anfang. Gott hatte keinen Anfang, sondern Gott existierte und Gott hat den Anfang gemacht. Und deswegen steht hier im Anfang schuf Gott. Und wenn man den Text, sich das Wort ansieht, Gott, dort steht Gott in der Mehrzahl. Die Einzahl für Gott, Eloah, ist nicht hier beschrieben, sondern hier steht 1. Mose 1, Vers 1, steht Elohim. Die Mehrzahl für Gott. Also nicht nur einer, sondern mehr. Und das Interessante ist, 1. Mose 1, Vers 26, da sagt Gott selbst, lasst uns Menschen machen. Also wenn Gott hier auch von mehreren als nur einem spricht, dann ist es für uns als Christen Gott der Vater und Gott der Sohn, die in der Schöpfung tätig sind. Und das ist wichtig, dass wir das auch nicht auseinander dividieren. Denn hier sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Aber wenn wir zum Beispiel 5. Mose 32, 39 lesen würden, da sagt Gott, sehet nun, dass ich's alleine bin und ist kein Gott neben mir. Mit unserem menschlichen Verstand ist es natürlich nicht zu begreifen. Was ist denn jetzt Gott? Ist er einer oder ist er zwei? Aber wir versuchen mit einem menschlichen Verstand, der nur in drei Dimensionen denken kann, Gott zu erfassen, der die Dimension, das Universum, alles geschaffen hat. Das ist nicht möglich. Aber die Schrift zeigt uns ganz klar, dass Gott sich offenbart im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, also in mehr als nur einem. Und doch sind die so eins, dass Gott von sich sagt, ich bin einer, weil wir können sie nicht auseinander trennen. Und da wir das nicht in unseren Kopf kriegen, gibt es viele Menschen, die deswegen die Bibel ablehnen. Aber was, wenn ich jetzt nicht verstehe, zum Beispiel, was in einem Flugzeug passiert, dann lehne ich doch diese Schöpfung oder diese Kreation, dieses Wunderwerk nicht ab, sondern ich vertraue mich dem sogar an. Aber weil ich als Mensch nicht verstehe, was mit Gott ist, lehne ich ihn ab. Und das ist etwas, was falsch ist. Sondern Gott offenbart sich so, dass wir den nicht in unser Verständnis reinkriegen, aber dass wir ihm glauben sollen. Und das ist so wichtig. Und was ganz wichtig ist, 1. Kolosser 1, Vers 16 und 17, denn in ihm, und hier spricht der Paulus von Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus, beziehungsweise der, der er in der Schöpfung war, ist der Schöpfergott. Und Hebräer zum Beispiel bestätigt das. Hebräer 1, Kapitel 5, beziehungsweise 3 bis 5, wird es auch nochmal bestätigt. Hebräer 1, Vers 5 sagt sogar, dass Jesus die Kraft ist, die ganze Schöpfung zusammenhält. Und das ist so existenziell. Jesus hat alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Er erhält alles, er gibt allem das Leben. Jesus ist die Kraft, die das Leben zusammenhält. Und alles ist zu ihm hingeschaffen. Jesus ist auch der Richter, vor dem sich alles Leben verantworten werden muss. Und wenn wir zum Beispiel mal Johannes 1, Vers 1, schlag das doch mal auf, Johannes 1, Vers 1, den Vers kennt ihr. Auch hier steht wieder, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also Johannes zeugt von Jesus und sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Jetzt guckt mal, was ich hier noch, ein Vers, 1. Mose 1, das geht, in Vers 3 steht es, 6, 9, immer wenn ein neuer Schritt in der Schöpfung geschieht, dann steht da, und Gott sprach. Also Gott spricht und es geschieht. Nun, wenn ich etwas spreche, was spreche ich dann? Worte. Und diese Worte, die Gott spricht, die nimmt Johannes auf und sagt, diese Worte, diese Kraft, die geschaffen hat, das war Jesus. Wenn Gott gesprochen hat, wenn sein Wort etwas erschuf, wenn sein Wort die Schöpferkraft hatte, dann war das Jesus. Denn Johannes sagt klar, im Anfang war das Wort. Und er sagt nachher, und das Wort ward Fleisch. Das heißt, wir können genauso sagen, im Anfang war Jesus. Und so ist für uns Jesus, diese Kraft Gottes in der Schöpfung, ist der Schöpfergott. Und wenn jetzt die Evolutionisten zum Beispiel vom Urknall her denken und die Frage haben, ja, wo kommt denn die Urknallmaterie her? Die fangen bei einer Materie an, bei einem Urknall, aber das ist ja nicht der Anfang, da war ja schon was da, was geknallt ist. Wo kam denn das her, was da explodiert ist? Das wiederum kann keiner sagen, damit setzt sich auch keiner auseinander. Aber wo kommt die Materie her? Hebräer 11, Vers 3 sagt, Gott hat aus etwas geschaffen, was wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Also Gott hat aus Nicht-Sichtbarem geschaffen. Und wenn ihr die Bibel durchlest, Materie, Geist, findet sich ganz oft in der Bibel. Gott hat aus Geist Materie geschaffen. Gott ist Geist. Und wir sind Materie, wir sind vergänglich. Und diese Dinge, die sind wichtig, dass wir die im Kopf haben, wenn wir an Jesus denken. Diese Kraft ist in Jesus drin. Wenn wir glauben, wir könnten zu hoch von Jesus denken, das kann nicht sein. Alle Kraft des Lebens, des Schaffens ist in Jesus verborgen. Und was ich eben gesagt habe, ist ganz wichtig. Ich möchte mir mit euch noch einen anderen Vers ansehen oder ein paar andere Verse. Wir dürfen, wenn wir jetzt ins Alte Testament schauen, nicht nur Jesus des Neuen Testamentes im Kopf haben. Schlag doch mal bitte auf Philipper 2, die Verse 5 bis 7. Da schreibt der Paulus, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der äußeren Erscheinung nach, oder wie man auch übersetzen kann, der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden wurde. Jetzt ein Gedanken dazu. In Vers 6 schreibt der Paulus von Jesus, der in Gestalt Gottes war. In Vers 7 sagt er, Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an und weiter und ward der äußeren Erscheinung nach wie ein Mensch befunden. Der Gedanke dazu, welche Gestalt hatte denn Jesus, bevor er Menschengestalt, Knechtsgestalt, Sklavengestalt annahm, bevor er sich so gedemütigt hat, dass er hier auf die Erde kam und unsere Gestalt annahm, uns gleich wurde. Da sagt der Paulus, er war in Gestalt Gottes. Also wenn wir an Jesus vor seiner Inkarnation, vor seiner Fleischwerdung denken, dann dürfen wir nicht in menschlichen Maßstäben denken, denn Jesus hatte unterschiedliche Erscheinungsformen, aber er hatte nur eine Gestalt, die Gestalt Gottes. Und der Paulus sagt, und diese Gestalt Gottes, die hat er nicht für sich behalten, die hat er aufgegeben. Er hat seine Gestalt Gottes aufgegeben, um Mensch zu werden. Aber er hat nicht sein Wesen aufgegeben, er hat nicht seine Kraft aufgegeben. Er hat seine äußere Erscheinungsform, wie er hier sagt, aufgegeben, um uns Menschen gleich zu werden, um versucht zu werden, wie wir sind, um sich herniederzubeugen, um zu dienen, um den Menschen ein Mensch zu werden in der Kraft und in dem Wesen Gottes. Also denkt daran auch, Altes Testament, Jesus ist in der Erscheinung Gottes, in der Gestalt Gottes und bindet sich nicht daran, Mensch zu sein, und sich auch diese Begrenzung des Menschen aufzuerlegen. Als Mensch war Jesus, so wie wir, auch immer nur an einem Ort. In der Gestalt Gottes hatte er alle diese Beschränkungen nicht. Aber er hat seine ganze Gestalt, seine ganze Kraft und Macht in dieses Menschsein hineingelegt, um als vollkommener Gott und als vollkommener Mensch für uns zu sterben. Aber diese Veränderung der Gestalt, der äußeren Erscheinungsform, ohne dass er sein Wesen, seine Kraft aufgibt, das ist wichtig. Jesus war zu jeder Zeit vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Und wenn wir den Schöpfer Gott uns ansehen, dann müssen wir daran denken, genauso wie ich eben gesagt habe, Jesus hieß im Alten Testament nicht Jesus, sondern der Engel hat der Maria in Lukas 1,31 gesagt, du wirst einen Sohn gebären und den sollst du Jesus nennen. Dort wird diesem Kind der Name Jesus gegeben. Ein zweiter Punkt, Jesus, der handelnde und sichtbare Gott. Jesus ist in der Schöpfung tätig, er erscheint in der Schöpfung, er ist die schöpfende Kraft. Und wenn wir jetzt weitersehen, erscheint Jesus im Alten Testament als der Engel des Herrn. Diese Erscheinung wird auch nirgendwo in der Bibel direkt als Jesus bezeichnet. Aber wir, von dem, was wir glauben, was ich auch glaube, dass sich hier diese Erscheinungsform Gottes, der Sohn Gottes, offenbart. Eine Sache noch zu dem Schöpfergott, was mir jetzt noch einfällt. Wir haben ja in Kolosser gelesen, dass alles durch Jesus geschaffen worden ist. Einen Gedanken habe ich noch vergessen. Wenn ihr in Hebräer nochmal lest, auch Hebräer Kapitel 1, da sagt Gott, der Vater, von seinem Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Ich persönlich, das ist mein persönlicher Glaube, Gott hat Jesus, den Sohn, gezeugt. Und auch der Heilige Geist, nach 1. Korinther Kapitel 2, ist aus Gott heraus, weil dort sagt der Paulus, wer weiß, was in Gott ist, als der Geist Gottes selbst. Also aus Gott, dem Vater heraus, zeugt er den Sohn und den Heiligen Geist. Aber die Schöpfung kommt nicht aus Gott, dem Vater heraus, so verstehe ich das, sondern die Kraft, die schafft, die ist der Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Unterschied versteht, aber Gott aus sich heraus, deswegen kann man auch nicht sagen, Jesus ist jetzt irgendwie eine zusätzliche Person Gottes. Jesus ist ein Teil Gottes. Jesus ist aus Gott. Er war in Gott, er war Teil Gottes und er ist Teil Gottes. Deswegen können wir das nicht auseinander pflücken in unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Charakteren, sondern Jesus ist Wesen Gottes, Teil Gottes. Alles, was Gott in sich hat, ist auch in Jesus. Und das war ein Gedanke, der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Der Engel des Herrn. Zum ersten Mal tritt der Engel des Herrn auf in 1. Mose 16, 7 bis 10 bei der Hagar, wo die Hagar flieht. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Da sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Nun, welcher Engel kann sagen, ich will? Kein Engel hat diese Autorität. Auch das finden wir in Hebräer Kapitel 1. Engel sind Geschöpfe. Jesus ist kein Geschöpf. Jesus ist Gott. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Jesus ist nicht geschaffen, sondern er ist aus Gott heraus gezeugt werden. Er ist vollkommen eins mit Gott. Und er ist so in dem Wesen und in den Plänen eins mit Gott, dass er sagen kann, ich will. Weil er genau weiß, was Gottes Willen und Gottes Plan ist. Also welcher Engel kann sagen, ich will deine Nachkommen mehren? Kann kein Engel sagen. Gott selbst kann sich nicht offenbaren, wie wir eben gelesen haben. Also wer kann es sein? Ich habe noch Bilder. Abgestürzt. Ihr könnt mal aufschlagen, 1. Mose. Kommt da was? Wir arbeiten mal dran. Ihr könnt mal aufschlagen, 1. Mose 22, 15 bis 17. Da könnt ihr auch sehen, ob das stimmt, was hier vorne draufsteht oder ob ich das verdreht habe. Erste Mose 22, Abvers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels. Also wenn wir hier wieder lesen, dass der Engel mit dem Abraham spricht und sagt zu dem Abraham, ich habe bei mir selbst geschworen. Wer kann das? Welcher Engel könnte von sich sagen, ich habe bei mir selbst geschworen? Das ist nicht möglich. Deswegen ist das für uns ein Zeichen dafür, dass der Engel des Herrn ein Wesen Gottes ist. Weitere interessante Stelle, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 2. Da geht es um die Begegnung in dem Dornbusch mit dem Mose. Da lesen wir in 2. Mose 3, Vers 2, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. 2. Mose 3, Vers 4 lesen wir schon, als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu. Seht ihr, wie sich das steigert? Zuerst ist es der Engel des Herrn, dann ist es der Herr und dann ist es Gott. Also hier lesen wir von dem Engel des Herrn, der mit Mose spricht, der aber als Gott beschrieben wird. Und es geht noch weiter. Er sagt von sich selbst, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und in Vers 14 spricht Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Und während der ganzen Zeit spricht der Engel des Herrn mit dem Mose und er spricht in der Autorität Gottes. Der Engel des Herrn sagt von sich, ich bin der ich bin. So dass wir wirklich sagen können, wer spricht denn da, der Engel des Herrn oder Gott selbst? Und das Gute daran ist, wir brauchen es nicht trennen, denn Gott offenbart sich in der Gestalt, in der er den Menschen im Alten Testament begegnet. Und dieser Ich Bin, wenn ihr euch vielleicht erinnert, im Neuen Testament sagt Jesus von sich, Ich Bin. Und im Griechischen wird das übersetzt mit dem Ego Eimi. Johannes zum Beispiel, als Jesus festgenommen wird und die Fragen, wir suchen Jesus von Nazareth, dann ist in den Bibeln immer übersetzt, dass Jesus sagt, Ich Bin es. Aber der einzige Begriff, der eigentlich richtig übersetzt wäre, lautet, ich bin. Und dann lesen wir, dass die Soldaten und alle umfallen. Also sie sagen, wir suchen Jesus, Jesus sagt, ich bin, und die fallen alle um. Also da steht eine komplette Schar von Soldaten und Jesus sagt, ich bin, und die fallen alle um. Also wir sehen daran, welche Kraft und welche Autorität Gottes in Jesus steckt, die er aber als Mensch hier nicht offenbart, sondern er knechtet sich wirklich in die Demut. Und an so einer Stelle kommt ein klein bisschen was von seiner Autorität raus. Das ist, wie man das vielleicht im Film kennt, wenn so eine Druckwelle ausgeht und die Leute umwirft. Er sagt, ich bin, und die fallen alle um. Und das ist dieser Begriff des Ich Bin, den wir im Neuen Testament als Ego Eimi kennen. Und nur grammatikalisch, weil man das im Deutschen nicht so sagt, steht da, ich bin es. Aber der eigentliche Begriff ist der Begriff Gottes, wo er sich selbst beschreibt mit Ich Bin. Eine nächste Stelle, wo sich der Engel des Herrn zeigt, ist in Sacharja 1, Vers 12. Da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist schon 70 Jahre? Der Engel des Herrn spricht zu dem Herrn. Und was der Engel des Herrn hier tut, ist das, was Jesus auch jetzt für uns tut. Der Engel des Herrn tritt ein für Gottes Volk Israel. Jetzt tritt Jesus ein für seine Gemeinde. Er sagt Gott, wie lange willst du noch zürnen? Sieh dein Volk an. Und heute spricht Jesus für uns, dass Gott unseren Glauben erhält, so wie er zu dem Petrus gesagt hat, Petrus, der Teufel wollte dich sieben, aber ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist das, was Jesus für uns tut. Und hier sehen wir etwas, was er damals schon für Israel getan hat. Finde ich auch eine sehr schöne Parallele. Ein weiterer ganz interessanter Punkt, Richter 2, Vers 1. Es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe und gesprochen, ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Auch hier wieder, welcher Engel darf sowas sagen? Welcher Engel kann das sagen? Das kann kein Engel sagen. Kein Engel kann sagen, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Und kein Engel kann sagen, ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen. Wer schließt denn den Bund mit Israel? Wer hat den Bund mit Israel geschlossen? Das war Gott selbst. Wenn der Engel des Herrn jetzt sagt, ich will meinen Gott, meinen Bund halten, dann ist das hier eine Offenbarung Gottes. Jesus Christus, die Erscheinungsform, die Gestalt Gottes im Alten Testament. Und das Interessante ist, im Neuen Testament wird es aufgegriffen. 1. Korinther 10, 1-4 hatten wir vor kurzem. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Paulus greift dieses Bild auf. Also der Engel des Herrn sagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Ich war das. Und der Paulus sagt, Christus war der, der euer geistlicher Fels war. Christus war der, der euch geführt hat. Christus war der, mit dem eure Eltern, mit dem eure Vorväter, nicht Eltern, schon aus Ägypten herausgekommen sind. Und wir wissen, dieser Auszug aus Ägypten ist ein äußeres Symbol für den Auszug aus der Sünde. Ägypten ist ein Bild für die Sünde und Israel ist ein Bild für die Gemeinde. Jesus hat die Israeliten aus Ägypten geführt und Jesus hat uns aus der Sünde geführt. Und so finden wir diese Bilder. Und was hier auch angedeutet ist, wenn ihr an Felsen denkt, der die Israeliten ernährt hat, der den Israeliten geistlichen Trank gegeben hatte, dann denken wir natürlich an den Felsen, auf den der Mose eingeschlagen hat. Und ich denke, einer der Gründe, warum der Mose so hart bestraft worden ist, ist, weil auch dieser Felsen ein Bild für Christus war. Das ist etwas, was ich von der Predigt von David Jaffin, wer den nicht kennt, ist ein Jude, ein christlicher, messianischer Jude. Es ist ein wunderbares Bild, was er da zeichnet. Er sagt, Steine, Felsen, sind in der Bibel ein Bild für Tod, denn ein Stein ist tot. Wenn Jesus sagt, ich kann aus Steinen, die Steine werden mich preisen, dann sagt Jesus, ich kann aus Tod Leben machen. Und wenn Gott aus den Steinen, na, will der nicht oder will ich nicht? Wenn also hier Gott dieses Bild gibt, dass Wasser aus einem Felsen kommen soll, dann ist es schon ein Bild für die Kreuzigung. Der Felsen als Bild für Tod und Wasser als Bild für Leben. Das heißt, aus dem Tod kommt Leben. Bitte? PowerPoint? Nochmal, ne? Müssen wir erstmal gucken, wo der Cursor ist. Okay. Da waren wir. Also wenn hier das Bild ist, geistlichen Trank aus dem Felsen, das Bild, das Wasser, ein Bild für Leben aus dem Stein, ein Bild für Tod kommt, dann ist das auch ein Bild für Jesus. Und als der Mose auf den Stein geprügelt hat, anstatt mit dem Stein zu reden und zu glauben, dann ist es so, als hätte er Jesus geschlagen. Und deswegen auch diese harte Strafe. Mose hat dort gegen Gottes Lebensbild etwas unternommen. Er hat nicht geglaubt, sondern er hat aus seiner Kraft gehandelt. Und deswegen hat der Mose auch so eine harte Strafe bekommen. In 1. Korinther 10, Vers 9 sagt der Paulus dann nochmal, lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Auch das bezieht sich ja auf die Wanderung durch die Wüste. Das heißt, wenn der Paulus das hier so schreibt, sagt er, die Israeliten haben Christus versucht. Und das ist, finde ich, total spannend. Die Israeliten haben Christus versucht, und sind deswegen bestraft worden. Und jetzt sagt der Paulus, Leute, lasst es uns nicht genauso machen. Die haben sich damals schon an Christus versündigt. Lasst uns heute nicht auch noch wieder an Christus versündigen. Daniel 3, Vers 25, die letzte Stelle, die kann man dem Engel des Herrn nicht zuordnen, aber ist auch eine bezeichnende Stelle. Daniel 3, 25, der Nebukadnezar antwortete und sprach, ich sehe vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Also wir glauben, dass im Feuerofen bei den drei Juden, ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen, Abednego, Schadrach, Mesach und Abednego, genau die drei, dass Jesus bei ihnen im Ofen war. Dass Jesus ihnen beigestanden hatte. Und deswegen sagt der Nebukadnezar, er sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Er hatte die Gestalt eines Sohnes der Götter. Und deswegen glauben wir auch, dass das Jesus war. Jetzt habt ihr schon viel gekriegt. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Ich könnte da jetzt eine ganze Woche drüber reden, obwohl das normal nicht meine Art ist, weil ich finde das so spannend. Das wollte ich unbedingt noch mit reinpacken. Jesus als Zentrum der alttestamentlichen Symbolik. Ich weiß jetzt nicht, welche Themen alle noch nach mir kommen. Vielleicht nehme ich jemandem was weg, ich weiß es aber nicht, dann ist es keine böse Absicht. Aber wenn wir über Jesus im Alten Testament nachdenken, dann ist das für mich etwas, was ganz zentral ist, was eben schon hier und da mal rauskam, was wir unbedingt im Kopf haben müssen, wenn wir daran denken. Nur zwei Bilder, die Jesus betreffen im Alten Testament. Einmal Jesus als das Passahlamm und zweitens als Hohepriester. Und das unten drunter, die Bücher Mose sind voller äußerlicher Symbole, welche den Menschen ihre Verderbtheit, in Klammern Unreinheit und Unheiligkeit und Trennung von Gott zeigen und sie auf den vorbereiten, der diese Trennung überwinden wird. Und letztendlich ist es so, dass das Alte Testament eine Spannung bei den Menschen aufbauen soll, wo so viel von dem Messias geschieht, dass die es gar nicht mehr abwarten können, bis er endlich kommt. Das ist so, wie wenn man, was weiß ich, wie wenn man jetzt Fußballspiele hätte, mal ein ganz plattes Beispiel, und man würde für ein bestimmtes Turnier Wochen und Monate hart trainieren, nur für dieses Turnier. Und dann verpassen wir den Bus. So ähnlich ist das. Das ganze Alte Testament ist voll von Jesus und geht auf das hin, was Jesus ist und wie er gekommen ist. Und dann haben die es verpasst. Und das ist so schade, weil überall ist Jesus drin. Und letztendlich geht alles auf Golgatha hin, auf das Wesen Jesu als Passahlamm und als Hohepriester. Ein paar Beispiele dazu. Jesus als das Passahlamm, wenn ihr 2. Mose Kapitel 12 lest und dahinter die Parallelstelle, die wir im Neuen Testament finden. Auch nur ein paar Beispiele. Das Passahlamm muss ohne Fehler sein. 2. Korinther 5, 21 sagt der Paulus, dass Jesu ohne Fehl war. Genauso wie das Passahlamm. Dann stirbt Jesus am Passafest. Lesen wir in Johannes 18, Vers 28 folgende. Jesus stirbt zur 9. Stunde, die Stunde, in der das Passa geschlachtet wird. Markus 15, Kapitel 34. Blut auf dem Holz. Jesus ist am Kreuz gestorben. Sein Blut lief über die Pfähle des Kreuzes. Genauso wie damals das Blut an den Pfählen der Häuser der Israeliten war. Und Markus 14, Vers 36, wo Jesus betet, der Hausvater schlachtet das Lamm. Es dürfte nicht irgendjemand schlachten, sondern ich hätte für meine Familie das Lamm schlachten müssen. Weil der Vater seinen Sohn geschlachtet hat. Und das sind Bilder, die die Juden jedes Jahr im Passafest vor sich hatten. Jedes Jahr mussten die daran denken. Und bei Jesus ist es genau so gekommen und die haben es nicht kapiert. Guckt, was Gott sagt in 2. Mose 11, Vers 7. Gott sagt, macht das alles, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Und was macht der Herr heute? Er macht einen Unterschied zwischen den Christen und denen, die ohne Christus leben. Im Lamm, im Blut des Lammes, macht Gott den Unterschied. Und das ist so wichtig. 3. Mose Kapitel 17, wenn ihr das zum Beispiel mal lest, da wird nochmal über das Blut gesprochen. Da sagt Gott, dass das Blut fließen muss und Sühnung wirkt, weil in dem Blut das Leben ist. Es geht hier nicht darum, dass wir einen blutrünstigen Gott haben, sondern es geht darum, dass Leben gegeben wurde, damit wir Leben haben. Und das finden wir in dem Blut. Und das ist so wichtig. Ihr merkt, heute Abend ist für mich irgendwie alles wichtig. Ich finde das so reich, das ist unglaublich. Also, wenn ihr die Mose-Bücher lest, vor allen Dingen zwei Kapitel, also 2. Mose, 3. Mose, da gibt es ein Kernthema, was euch immer wieder auffallen müsste. Das sind die Begriffe Reinheit und Heiligkeit. 3. Mose 10, Vers 10, eine ganz klare Anweisung an die Priester, wo Gott denen sagt, ihr sollt unterscheiden, was heilig und was unheilig ist, was rein und was unrein ist. Und das zielt immer auf das hin, rein und heilig, was Gott entspricht. Unrein und unheilig, was nicht Gott entspricht, was letztendlich in dem Teufel ist. In 3. Mose 19, Vers 1 sagt er ihnen dann, ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Also das sagt er den Israeliten, er sagt den Leuten, ich bin heilig, ich bin rein. Also seid auch ihr heilig und seid auch ihr rein. Der Petrus nimmt das wieder auf. Der Petrus zitiert es. Der Petrus sagt, Leute, ihr seid doch heilig. Jetzt benimmt euch auch heilig, wie Heilige. Seid heilig, weil Gott heilig ist. Und das ist ein Bild, wenn ihr jetzt das Alte Testament, ich habe das mal hingeschrieben, äußerliche Handlung und Neues Testament, innerlicher Zustand. Im Alten Testament sind die ganzen Tempelgesetze, die Rituale, voll von Handlungen, die die Menschen dafür sensibilisieren sollten, dass sie unrein und unheilig sind. Was glaubt ihr, warum die diese ganzen Reinheitsgebote haben? Glauben wir, dass die durch das Halten der Reinheitsgebote in Gottes Augen rein waren? Dann hätten die ja keine Versöhnung mehr gebraucht, dann hätten die ja kein Sühneopfer mehr gebraucht. Natürlich nicht. Sondern die Reinheitsgebote, die Handlungen, die sollen ihnen immer wieder klar machen, dass sie unrein sind und dass Gott rein ist, dass wir unheilig sind und dass Gott heilig ist. Und was tun wir, um uns diesem heiligen und reinen Gott zu nähern? Also in den Symbolen kriegen wir keine Reinheit, aber in den Symbolen erkennen wir unsere Unreinheit. Das ist auch das, was der Paulus im Galaterbrief so deutlich machen will, wenn er sagt, Leute, das Gesetz macht euch eure Sünde klar. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Jesus hin. Und das fängt hier im Mosebrief schon an. Wenn ihr mal an die Bergpredigt denkt zum Beispiel, dieser Unterschied äußerlicher Handlungen und innerlich. Jesus sagt zum Beispiel, Mose hat euch gesagt, ihr sollt nicht töten. Eine äußerliche Handlung. Ich aber sage euch, wer eines anderen flucht, der hat ihn schon getötet. Also Jesus geht von dem, was äußerlich ist, in unser Inneres und sagt, Leute, wenn ihr innerlich jemand flucht, dann habt ihr den schon getötet. Das nächste, wo er sagt, wer die Ehe bricht, wie Mose das sagt, lebt in Sünde. Und dann sagt Jesus, aber wenn ihr eine andere Frau anseht zu begehren, dann habt ihr schon die Ehe gebrochen. Merkt ihr? Äußerlich das, was wir tun, aber innerlich das, was wir denken. Und Jesus sagt, Leute, damit, dass ihr es vielleicht nicht tut, seid ihr deswegen nicht rein, sondern begreift, dass das, was aus eurem Herzen kommt, das ist schon unrein. Und so geht das alles auf Jesus hin. Thema Heiligung. Seid da einfach immer aufmerksam. Heiligung der Erstgeburt, 2. Mose 13, Vers 1. Dort wird die Erstgeburt geheiligt. Im Kolosserbrief steht, dass Jesus der Erstgeborene ist aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und hier wird die Erstgeburt geheiligt. Dann die Errichtung eines Heiligtums nach dem Vorbild im Himmel, 2. Mose 25, Vers 8. Ein Heiligtum, wo die Leute merken, Mensch, wenn ich hier reingehe, hier ist Heiligkeit Gottes. Damit ich merke, wie unheilig ich bin und mir bewusst werde, welchem Gott ich mich nähern will. Heilige Kleider für den Hohepriester, 2. Mose 28, Vers 2. Heiligung, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das unten habe, ja. Heiligung des Sabbates, 2. Mose 35, Vers 2, wo auch Gott sagt, Leute, das ist ein heiliger Tag für mich, damit wir an dem Tag auch merken, Mensch, Gott ist heilig und Gott ist gut. Die Reinigungsgebote, wie wir eben schon gesagt haben, damit die Menschen merken, was ist rein und was ist unrein, damit die eine Sensibilität dafür bekommen. Und die Einsetzung der Opfer, um die Menschen einfach bewusst zu machen, wir brauchen Sühnung für unsere Schuld. Wir können so vor Gott nicht bestehen. Wir sind nicht rein, wir sind nicht heilig und wir können nicht so in den Tempel gehen, sondern wir brauchen Sühnung, wir können uns Gott so nicht nähern. Und ein Höhepunkt ist der Versöhnungstag, 3. Mose 16. Da habe ich mal ein paar Verse. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Vers 33, er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider, und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung. Und für den Altar soll er Sühnung erwirken und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen, gibt es heilige Kleider? Das ist Materie, die Kleider sind nicht heilig. Und doch nennt Gott sie, er soll heilige Kleider anziehen. Warum? Weil dem Hohepriester hier klar sein soll, dass er sein Fleisch bedecken soll durch etwas, worin er sich Gott nähern kann. Wenn wir nachher Offenbarung lesen, dann steht, dass wir Kleider, Gewänder der Gerechtigkeit von Jesus bekommen. Und das ist eine Vordeutung darauf, dass er sein Fleisch mit etwas umgürtet und umgibt, worin er sich Gott nähern kann. Wir sollen uns mit Jesus umgeben, damit wir uns Gott nähern dürfen. Und das muss dem Aaron ganz bewusst sein, sagt Gott, damit er nicht stirbt. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und werden uns eines Tages Gott so nähern, werden wir sterben. Ohne Jesu Heiligkeit, die uns umgibt, können wir vor Gott nicht leben. Und hier der eine Satz, er soll sein Fleisch im Wasser baden. Ist das nicht ein wunderbares Bild für die Taufe? Wo wir uns einfach bewusst werden, ich lege meinen alten Menschen, mein Fleisch nieder und stehe im neuen Menschen in Christus auf. Das sind Bilder für Jesus Christus im Alten Testament. Jesus springt hier aus diesen Worten raus. Wenn wir das sehen, das ist so klar, das ist so deutlich, da können wir gar nicht anders. Und worauf zielt das hin? Und das ist dann auch die letzte Folie. Ich habe keine 70, sondern 60, sondern nur 16. Etwas, was ganz wichtig ist. Was soll das? Wenn wir manchmal lesen und denken, das ist so langweilig, diese ganzen Tempelgesetze und alles, was mit dem Blut und Schwingopfer, Hebopfer, Setzopfer, was für Opfer oder was. Aber immer wieder, denkt daran, es geht immer darum, sie sollen euch heiligen. Wenn wir zum Beispiel das Weihrauch sehen, was vor dem Allerheiligsten angezündet wurde, das ist eine Mischung, die Gott genau vorgibt, die für nichts anderes nehmen durften, als nur dafür. Und Gott sagt, es ist mir ein heiliges Räucherwerk. Etwas, was nur Gott gegeben wird. Und worauf zielt es hin? Es zielt auf das, was in Hebräer steht. Und das möchte ich euch so zum Schluss wirklich einpflanzen und mitgeben. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. 9, Vers 24, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Der den Hebräerbrief geschrieben hat, der schreibt in der Vergangenheit. Christus ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Male in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Ich stelle mir das auch genau so vor. Wir wissen auch aus 2. Korinther Kapitel 10, dass der Paulus sagt, er ist in den dritten Himmel entrückt worden, in den Himmel, wo Gott wohnt. Und Gott, wenn ihr vielleicht noch an eben zurückdenkt, hat dem Mose gesagt, Mose, bau eine Stiftshütte nach dem Urbild des Tempels, den du im Himmel gesehen hast, den ich dir gezeigt habe. Wisst ihr, es gibt einen Tempel im Himmel, wo Gott wohnt. Und das, was der Mose gebaut hat, ist ein Abbild dieses Tempels. was der hohe Priester macht, ist das, was Jesus getan hat. Und das, was Jesus getan hat, ich stelle mir das so vor, Jesus hat ja gesagt, dass er in seinem Tod noch nicht aufgefahren ist in den Himmel. Ich persönlich glaube, wenn ich diese Verse lese, dass Jesus nach seinem Tod in den Himmel gegangen ist und vor Gott getreten ist und mit seinem Blut Erlösung für uns erwirkt hat. Dass Jesus wirklich Blut in den Himmel getragen hat, Blut, was uns gerecht macht. Denn er sagt es ja hier, er ist mit seinem eigenen Blut hineingegangen. Und was bedeutet das für uns, wenn Jesus in den Himmel, in den Tempel Gottes geht und mit seinem Blut für uns Gerechtigkeit erwirkt? Vor Gott ein für alle Mal Sühnung für dich und für mich. Und daran sollten die Hohepriester denken, jedes Mal, wenn die da reingegangen sind, sollten die dieses Bild vor Augen haben, was letztendlich in Jesus erfüllt worden ist. Aber die haben das zu einer äußeren Handlung gemacht, die selbst das Leben gegeben hat. Aber ich glaube, wir sollen das verstehen, dass Jesus selbst vor den Vater getreten ist, ins Allerheiligste, und hat ihm sein Blut gezeigt. Er hat ihm sein Leben gezeigt, was gegeben wurde, damit aus unserem Tod Leben entsteht. Und das ist für mich Jesus im Alten Testament. Ein Bild für das, was er getan hat. Gott selbst offenbart sich den Menschen und Jesus vollbringt alles. Jesus vollendet das. Jesus ist die Erfüllung von allem, was im Alten Testament steht. Und wenn ich das lese, wenn ich manchmal mir darüber bewusst werde, wie viel Sünde in meinem Leben ist, dann weiß ich, dass Gott nicht 5 Grade sein lassen kann. Und dann bin ich froh, dass Jesus diesen Preis bezahlt hat. Weil ich weiß, Gott deckt nicht die Sünde zu. Das reicht mir manchmal nicht, sondern ich weiß, für meine Sünde ist bitter bezahlt worden. Für meine Sünde ist teuer bezahlt. Und das macht mich so frei, dass ich denke, Gott, ich muss nicht vor dich kommen in der Hoffnung, dass du nochmal 5 Grade sein lässt, sondern ich darf vor dich kommen, weil meine Sünde, weil meine Unreinheit dort in diesem Blut bezahlt worden ist. Und das ist für mich ein unglaubliches Geschenk. Es gibt mir einen ganz tiefen Frieden zu wissen, da hat jemand alles bezahlt. Und es war ein bitterer Preis, es war ein hoher Preis. Der Hausvater schlachtet sein Lamm. Da ist jemand für mich geschlachtet worden. Da ist Leben gegeben für meinen Tod. Und das ist Jesus im Alten Testament. Ich möchte mit euch beten. Jesus Christus, wir wissen auch nicht annähernd, was du wirklich getan hast für uns. Wir lesen das und ich bin dir dankbar für jedes Empfinden, was in unserem Herzen wirklich Raum greift und uns dieses Bewusstsein gibt, dass das wahr ist, dass du das getan hast und dass das nicht wankt, dass uns das keiner wegnehmen kann. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Herr, dein Blut ist für ewig gegeben und nichts von dem, was du getan hast, wird weggenommen werden. Und ich bitte dich noch viel mehr, Herr, dass du uns groß und immer größer wirst, dass du jede Sekunde unseres Lebens bist, jeder Atemzug, jeder Gedanke, jede Empfindung. Ich weiß ja, dass das im Himmel erst vollendet wird, aber wir dürfen wachsen. Und ich weiß vor allen Dingen, Herr, dass du uns ergriffen hast, so wie der Paulus es sagt. Ich weiß, dass ich es nicht ergriffen habe, aber ich weiß, dass ich von Jesus ergriffen bin. Und dafür danke ich dir von Herzen, Herr. Und ich danke dir, dass du dich so gegeben hast und dass du alles für uns bist. Und irgendwann, Herr, werden wir vor dir sitzen, dich schauen und mit dir Gemeinschaft haben. Und ich lobe dich dafür. Und ich danke dir dafür. Amen. Wenn jemand eine Frage dazu hat, eine Anmerkung oder was, kann er mich gerne ansprechen.